Hallo und herzlich willkommen bei Knowledge, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Florian und mit mir begrüßt euch Tobi.
Moin und von harten Willkommen to Knowledge, den Podcast rund um Fragen von der Öller und Oldwehren.
Fantastisch. Ich bin wirklich, ehrlich gesagt, sehr begeistert. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge von Knowledge, heute mit dem Schwerpunktthema der Sprache und dem Alter. Wir freuen uns ganz besonders heute Jan-Bernd Müller bei uns zu Gast zu haben. Und du hast in Vechta Gerontologie studiert, da haben wir uns auch kennengelernt und hast schon nebenher angefangen zu arbeiten. Hast in einer Pflegeeinrichtung gearbeitet, warst sowohl Assistenz der Geschäftsführung erst und bist auch in die stellvertretende Heimleitung eingestiegen und seit dem vorletzten Jahr mittlerweile am Länderzentrum für Niederdeutsch als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. Und das ist natürlich ein ganz besonders spannender Arbeitsort. Und der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin verrät vielleicht schon so ein bisschen, was das mit dem Begrüßungssatz heute auf sich hatte. Jan, herzlich willkommen. Was hast du uns denn da eigentlich vorhin ins Mikro gesprochen?
Oh Gott, jetzt muss ich wieder übersetzen. Moin und herzlich willkommen zu Knowledge, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, der sich mit Fragen rund um das Altwerden und Altsein beschäftigt. Das ist im Grunde die konkrete Übersetzung. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gegeben, irgendwie das ad hoc so zu übersetzen. Genau. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, Tobi und Flo. Mit dem Du bin ich natürlich einverstanden.
Wunderbar, das freut uns sehr. Jan, bevor wir starten, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns schon kennen, ist das eigentlich eine gewohnte Frage, aber so am Zentrum für Niederdeutsch, wo wärst du jetzt eigentlich? Wie sehe dein Arbeitsplatz aus und wie ist so ein Arbeitstag von dir gestaltet? Vielleicht kannst du uns da mal so kurze Einblicke geben, dass wir auch eine Vorstellung bekommen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben.
Das ist natürlich eine Frage, die jetzt in diesen Zeiten gerade ziemlich heikel ist, weil ich eigentlich seit Monaten im Homeoffice bin und jetzt müsste ich euch unsere Wohnung beschreiben. Also das Büro habe ich, glaube ich, letztes Jahr vielleicht 5, 6 Monate gesehen. Das ist in Bremen. Das ist ein relativ kleines Büro. Da fahre ich dann eigentlich morgens so um 9 Uhr hin. Das liegt im Souterrain eines alten Bürgermeisterhauses. Und das ist im Grunde Büroalltag. Aber wir haben auch viele Reisen. Also wir sind eigentlich, wenn jetzt dieser ganze Lockdown natürlich nicht wäre und so weiter, sind wir auch viel unterwegs in unseren norddeutschen Ländern. Also man muss dazu sagen, wir sind eine Beteiligungsgesellschaft von 4 Ländern. Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und in diesen Ländern sind wir im Sinne unseres gemeinnützigen Zwecks für die Förderung, den Erhalt und den Schutz der niederdeutschen Sprache zuständig. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das ist so ein bisschen der Rahmen meiner Tätigkeit.
Da muss ich natürlich gleich nachhaken. Was machst du denn dort, vor allem mit dem gerontologischen Hintergrund? Was konkret machst du in deiner Stelle?
Also ich bin seinerzeit eingestellt worden, schwerpunktmäßig, um den Bereich Platt in der Pflege zu bearbeiten. Also Plattdeutsch in der Pflege, Niederdeutsch in der Pflege. Da habe ich jetzt, also was heißt jetzt? Als ich eingestellt wurde, habe ich mich direkt an die Arbeit gemacht und habe erstmal einen Kriterienkatalog für plattdeutsche Pflegeeinrichtungen entworfen, anhand dessen sich plattdeutsche Pflegeeinrichtungen auszeichnen lassen können. Und wir hatten jetzt tatsächlich Anfang Dezember 2020, also vor anderthalb Monaten gewissermaßen, auch tatsächlich die ersten beiden Auszeichnungen mit 2 Einrichtungen aus dem Emsland, die sich jetzt offiziell plattdeutsche Pflegeeinrichtungen nennen dürfen.
Und was sagt es dann aus, eine plattdeutsche Pflegeeinrichtung zu sein?
Es ist ja so, dass im ländlichen Bereich noch sehr viel Plattdeutsch gesprochen wird und vor allen Dingen aus gerontologischer Sicht jetzt in den höheren Altersklassen ist es noch deutlich verbreiteter als in den jüngeren, wobei wir nach allen Seiten arbeiten, von der Wiege bis zur Bahre gewissermaßen. Es sagt eigentlich aus, dass man nach außen demonstriert, also es hat natürlich auch einen gewissen Marketingwert, klar. Wir zeigen nach außen, wir sind eine plattdeutsche Pflegeeinrichtung. Bei uns arbeiten beispielsweise Pflegekräfte, bei uns arbeitet auch die Leitungsebene und spricht platt. Mhm. Und das kann sich ja in verschiedenen Sachen äußern. Also zum Beispiel die plattdeutsche Begegnungsrunde da am Vormittag oder am Nachmittag, der Besuch des plattdeutschen Theaters im Ort oder das Vorhalten von niederdeutschen Literaturangeboten in einer Bibliothek. Also der Kriterienkatalog hat 16 Kriterien als Kann-Kriterien formuliert und 3 Muss-Kriterien. Also da ist eine ganze Palette, was die Pflegeeinrichtungen dann abdecken und auch abdecken müssen, um dann ausgezeichnet zu werden. Und ja.
Vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, wie viele Menschen sprechen eigentlich noch platt? Weil du gesagt hast, so gerade im ländlichen Bereich gibt es noch mehrere. Inwieweit ist es überhaupt eine relevante Größe in der Bevölkerung, die ihr da adressiert?
Eine relevante Größe ist es nicht nur aufgrund der Sprecherzahl. Also es hat auch, das Niederdeutsche genießt genauso wie andere Minderheitensprachen auch den Schutz der europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprachen. Also es gibt auch einen juristischen Anker. Aber mit Blick auf die Sprecherzahl ergibt sich auch eine gewisse Legitimation, weil es noch geschätzt an die 3 bis 4 Millionen Sprecher sind, die da in Norddeutschland Niederdeutsch bzw. Plattdeutsch sprechen. Also das ist durchaus noch eine beachtliche Zahl, die da als L1-Sprecher oder als Muttersprachler lebt.
Du bezeichnest dich selber auch als Muttersprachler, ne, im Niederdeutschen?
Ich bin tatsächlich plattdeutsch aufgewachsen, ja.
Hast du ein Lieblingswort?
Lieblingswort? Mhm. Ja, weil in der Tierwelt, da wird man schnell fündig. wir nehmen mal... Ich habe mehrere. In der Tierwelt, da fühle ich mich ganz wohl, was die plattdeutschen Bezeichnungen angeht. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist Emsländer platt. Also es kann sein, dass es in manchen Regionen dann wieder anders heißt. Es gibt die Frote, das ist der Maulwurf. Es gibt den Kateker, das ist das Eichhörnchen. Es gibt den Ulewübke, das ist der Regenwurm. Und dann geht das auch immer so weiter. Aber das, also, da möchte ich gerne noch anknüpfen, Tobi, weil Platt ist ja sehr vielfältig. Ne? Wir haben es ja nicht mit einem Standardplatt zu tun. Also man bemüht sich schon in der Orthographie so ein bisschen einheitlich zu sein mit dem Saschten Regelwerk zum Beispiel. Also eine gewisse, der Versuch oder einer Standardisierung wird schon vorgenommen. Aber im Sprechen gibt es im Grunde genauso viel Platt, wie es Orte oder Menschen gibt, die es sprechen.
Und wenn wir jetzt konkreter auf die Situation der Pflegeeinrichtung eingehen, müssen wir das so verstehen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner tatsächlich nur Platt sprechen oder Hochdeutsch auch?
Es kommt drauf an, ne? Also wenn wir Situationen haben, in denen wir pflegebedürftige Ältere haben, die Plattdeutsch als Muttersprache haben, versuchen wir diesen natürlich, also was heißt wir, die Pflegeeinrichtung natürlich, soll versuchen, denen auf diese Weise dann auch zu begegnen, weil man auch nicht ohne Grund sagt, das ist eine Sprache des Herzens. Ne? Also wir haben zum Beispiel, da muss ich eben nochmal einwenden, wir haben 2019 eine Broschüre herausgegeben, wo Best-Practice-Beispiele dargestellt werden, Plattdeutsch, Sprache des Herzens. In dieser Broschüre, ich glaube 64 gleichzeitig werden verschiedene Personen porträtiert und Projekte vorgestellt, vor allen Dingen aber porträtiert, die dann aufzeigen, wo Plattdeutsch bei ihnen stattfindet, zum Beispiel an berufsbildenden Schulen, im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei Pflegeeinrichtungen und so fort. Also das ist dann auch alles bei uns erhältlich, wenn man dann daran Interesse hat. Den Leuten zu begegnen, um auf die Frage zurückzukommen, halten wir persönlich für sehr wichtig, weil es ja, wie der Name schon sagt, die Muttersprache der Pflegebedürftigen ist. Und man merkt auch, dass ein Bedarf da ist.
Du hast ja gesagt, es sprechen heute ungefähr 2 bis 3 Millionen Menschen noch platt. Ja, habe ich mir richtig gemerkt, ne? Und ich habe mich so gefragt, ist das denn auch sozusagen eine Investition in die Zukunft, die ihr gerade vornehmt? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, oder beziehungsweise ich habe keine Vorstellung davon, wie viele jüngere Menschen überhaupt noch platt sprechen und inwieweit die spannende und wertvolle Arbeit, die ihr macht, dann in 10, 15 oder 20 Jahren tatsächlich noch gehalten oder ihren Durchsatz findet. Habt ihr da so Prognosen oder Ähnliches?
Prognosen nicht. Also es werden natürlich immer wieder Sprachstandserhebungen gemacht, wo ich jetzt vom Länderzentrum aus nicht den Überblick habe, weil wir auch keine Forschungseinrichtung sind. Das muss ich dazu sagen. Wir sind nah an der Praxis. Da werden aber immer wieder Sprachstandserhebungen gemacht, die dann so ein bisschen auch prognostizieren, wo das hingeht. Und ich habe das ja vorhin gesagt, unser Gesellschaftszweck ist ja auch die Förderung, der Erhalt und der Schutz. Also wenn das aussterben würde, würden wir ja auch aussterben und das wollen wir ja nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen sind wir auch bemüht, wir sind bemüht, das auch in den jüngeren Generationen und Altersklassen zu vermitteln und zu verbreiten. Wir geben auch Spracherwerbskurse online. Ja, also die sind auch sehr gut frequentiert und sehr gefragt. Und wir haben seit 2018, Anfang 2019 auch laufen diese Spracherwerbskurse und das Angebot, was wir online für den Spracherwerb oder auch als Konversationskurse geben, differenziert sich auch immer weiter aus. Also wir versuchen auch Multiplikatoren zu gewinnen und achten auch darauf, dass die Altersspanne, ich habe es vorhin schon gesagt, von der Wiege bis zur Bahre reicht.
Gibt es dann auch Angebote direkt für Pflegekräfte?
Tatsächlich ja. Ich habe letztes Jahr im Sommer 2020 ein Webseminar gegeben für eine Pflegeeinrichtung, die jetzt auch das Platthart bekommen hat. Mhm. Dort waren interessanterweise auch Menschen mit Migrationshintergrund, mit anderem Sprachhintergrund, die da auch sehr viel Interesse dran hatten. Das war auch eine spannende Erfahrung für mich. Das war auch gleichzeitig mein erstes. Und das ist jetzt auch weiter geplant, dass ich diese Webseminare dann gebe für Pflegeeinrichtungen. Also man muss noch ein bisschen gucken, in welche Richtung das vom Format her geht, ob man wirklich Pflegekräfte anspricht oder ganze Pflegeeinrichtungen. In dem Fall war es tatsächlich eine Pflegeeinrichtung.
Jan, du hast deine Promotion, von der wir ja, ich weiß gar nicht, ob ich die eingangs überhaupt erwähnt habe, du hast deine Promotion abgegeben und wartest jetzt darauf, die verteidigen zu dürfen. Und du hast dich da mit dem Thema Vertrauen in der Altenpflege befasst. Inwieweit spielt denn ein Dialekt oder im weiteren Sinne auch Sprache in diesem Zusammenhang eine Rolle?
Das ist eine wunderschöne Frage, weil wir in diesem Gebiet tatsächlich auch noch Forschungsbedarf sehen oder erkennen vom Länderzentrum aus. Ich habe zwar gerade erwähnt, dass wir in dem Sinne keine Forschungseinrichtung sind, aber wir sind natürlich daran interessiert, dass wir aus der Praxis einen Forschungsbedarf generieren. Also dass aus der Praxis bestimmte Forschungsfragen entstehen. Mhm. Und wollen aus diesem ganzen großen Gebiet, platt in der Pflege oder im weitesten Sinne Regional- und Minderheitensprachen, im Gesundheitswesen oder im Pflegebereich auch noch ein Forschungsfeld generieren. Ne? Und da sind wir auch daran interessiert, dass sich vielleicht da jemand für gewinnen lässt, der mal Interesse hat, zu diesem Forschungsfeld ja zu forschen. Mit Blick auf die Promotionsfrage, also aus meiner Sicht ist es eigentlich nahezu logisch. Also ich wüsste fast schon gar nicht, wie ich das wissenschaftlich begründen soll, dass der Einsatz der Muttersprache bei pflegebedürftigen Älteren vertrauenserweckend ist. Also das ist, kann ich mir so, also da müsste man jetzt gucken, ob man da vielleicht irgendwie neurolinguistische Forschung macht oder so weiter. Es gibt ja auch Ansätze, die sich auf diese Art und Weise mit dem Vertrauen zum Beispiel beschäftigen und was dann der Einsatz von Muttersprache bei bestimmten Interventionen zum Beispiel auslösen könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus zu Erkenntnissen kommen kann. Also, aber dass der Einsatz der niederdeutschen beziehungsweise plattdeutschen Sprache im Pflegealltag Vertrauen, Wertschätzung, Nähe, Geborgenheit auslöst, das beobachten wir zumindest in der Praxis.
Mhm. Dann auch aus deiner Praxis heraus, glaubst du, dass der Einsatz von Dialekt auch ein Hindernis oder irgendwie ein Stolperstein darstellen kann? Im Sinne von, dass es vielleicht Wörter gibt, die im Dialekt mit einer anderen Bedeutung hinterlegt sind als im Hochdeutschen und dass es deshalb zu Missverständnissen kommt oder dass wenn jetzt eine Pflegekraft beispielsweise drei Sätze platt lernt, mal vereinfacht gesagt, dass sich Bewohnerin oder Bewohner sagt, ja Moment, du bist gar kein Muttersprachler. Hast du sowas in der Praxis auch erlebt?
Das sollte man eigentlich nutzen als Potenzial, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn dann gestritten wird, in Anführungszeichen darüber, ob der oder diejenige das richtige Platt spricht, das sind Grabenkämpfe, die werden schon ewig geführt. Also du brotest ja kein richtiges Platt, du schnackst ja kein richtiges Platt und so weiter und so fort. Das kennt man auch aus dem Alltag. Also ich glaube eher nicht, weil das lädt eher dazu ein, über die Sprache zu sprechen. Mhm. Also das kann man auch aus der Warte sehen. Ne? Und wenn man dann auf diese Art und Weise mit der Sprache, über die Sprache ins Gespräch kommt, hat man ja viel gewonnen.
Jetzt sprechen wir ja gerade über Sprache und es gibt den schönen Satz von Ludwig Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache sind auch die Grenzen meiner Welt. Und als ich damals auch übrigens in einem zumindest platt geprägt in einer plattgeprägten Pflegeeinrichtung seinerzeit gearbeitet habe während des Studiums, habe ich öfter aber auch den Satz gehört, ich verstehe die Welt nicht mehr. Da meine ich vor allen Dingen eben auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, / mit Demenz mit. Und ich hätte mir immer sehr gewünscht, dass ich so ein bisschen besser platt kann. Ich kann das zwar so imitieren, ich will mir auch gar nicht anmaßen, das gut zu können. Mir ist es damals aufgefallen, du hast ja vorhin von so Naturbeispielen gesprochen. Das würde ich auch sagen, hätte ich gerne öfter benutzen können. Und auf der anderen Seite auch Dinge des Alltags, zum Beispiel beim Essen oder Ähnlichem. Und wo das aber noch viel wichtiger gewesen wäre, wäre bei sämtlichen Gefühlsäußerungen. Und ich kann mir zumindest vorstellen, dass man gerade eben zu Menschen mit Demenz über diese, wie du ja gesagt hast, Muttersprache auch nochmal eine ganz besondere, nicht nur Beziehung herstellen kann, sondern vielleicht auch genau diesen Menschen nochmal ganz andere Möglichkeiten der eigenen Ausdrucksstärke verleihen kann. Würdest du den Eindruck teilen?
Ja, also unbedingt. Es geht ja nicht darum, welches Vokabular wir dann in der plattdeutschen Sprache anwenden, weil es möglicherweise wortärmer sein könnte als das Hochdeutsche. Darum geht es nicht. Es geht um den Einsatz, um den Klang, um den vertrauten Klang, den man aus der Kindheit kennt. Da gibt es auch so ein bisschen das Bild, dass man sagt, jetzt bezogen auf Plattdeutsch, dass die Muttersprache im Grunde das letzte Buch in der Bibliothek ist unseres Lebens, das wir dann zuschlagen, bevor es zu Ende ist. Das greift das ja auch ein bisschen auf. Also es geht weniger um das Vokabular und um die Wörter, die wir dabei verwenden, weil da ist, um ehrlich zu sein, mein Eindruck aus der plattdeutschen Sprache so, dass es kein Äquivalent für ich liebe dich in dem Sinne gibt, zum Beispiel. Also das wäre so, ich hef die Leif oder ich mach die Lien so, ne? Aber dass man wirklich ein je t'adore, ein je t'aime oder I love you oder so in Plattdeutsch sagen könnte, das gibt es jetzt nicht. Aber das heißt nicht, dass es keine herzliche Sprache ist. Also im Gegenteil.
Nee, also das muss ich auch sagen. Also ich habe das auch immer als was sehr, ja, auch Markiges, aber auch als was sehr Herzliches empfunden. Also das war ja für mich zumindest als Nicht-Plattsprecher auch immer eine Einladung, ja, quasi in die eigene Sprache oder auch in die eigene Welt. Habe ich auch gedacht und mir die Frage gestellt, diese Sprache eben auch nochmal neuen Zugang zu, gerade eben, jetzt wird es vielleicht ein bisschen theoretisch, aber so personenzentrierten Formen der Pflege zum Beispiel auch ebnen kann. Ne? Also die das jetzt nicht so genau kennen, es gibt eben in der Pflege unter anderem mit von Tom Kitwood begründet, diesen personenzentrierten Ansatz, wo man eben versucht, so gut wie möglich eben auf identitätsprägende Merkmale, auf persönlichkeitsprägende Merkmale eben im Alltag auch einzugehen und das immer wieder herzustellen, um Menschen auch die Möglichkeit eben zu geben, sich in ihren Möglichkeiten, ihren verbliebenen Möglichkeiten auch auszudrücken und eben so auch teilzuhaben.
Also wenn ich das nochmal aufgreifen darf, es gibt sicherlich Pflegemodelle und Pflegetheorien, die sich sehr gut eignen, um den muttersprachlichen Aspekt, ich werde auch mal etwas abstrakter jetzt, weil es ja nicht mehr nur um das Niederdeutsche, sondern um Muttersprache allgemein geht. Da bin ich auch der Auffassung, dass sich das sehr gut in diese bekannten, auch durchaus moderneren Pflegemodelle, Theorien einbetten ließe. Ich bin jetzt leider nicht so informiert, in welcher Intensität das berücksichtigt wird, aber der muttersprachliche Aspekt spielt da eigentlich auch eine sehr bedeutende Rolle.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also an welche Theorien denkst du da oder hast du einen im Kopf?
Ich habe tatsächlich, also ich würde den Ansatz von Flo gerne aufgreifen, der personenzentrierte Ansatz von Kitwood sicherlich, mit dem starken Fokus auf Identität, lässt sich aber auch noch in etwas älteren Modellen von Krowinkel sicherlich wiederfinden, also mit dem biografischen Ansatz zum Beispiel. Wie finden wir das in der Biografie wieder, was die pflegebedürftige Person früher für Sprachen oder sprachliche Erfahrung gesammelt hat. Also das ist ja eine biografische Komponente, wenn festgestellt wird, mein Gegenüber, mein pflegebedürftiges Gegenüber spricht Plattdeutsch. Im Übrigen, das fällt mir gerade ein, weil es ist ja auch eine Kunst, überhaupt zu entdecken, ob es sich um ein plattdeutsches Gegenüber handelt. Also das ist ja schon der erste Schritt. Also wir sind ja gar nicht in der Situation, dass wir sagen, da spricht jemand platt, oh, dann rede ich jetzt platt mit dem. Darum geht es ja nicht. Also ich muss ja erstmal sensibel wahrnehmen, ob es sich überhaupt um ein plattdeutsches Gegenüber handelt, weil es kann ja auch sein, dass das Pflegebedürftige gegenüber in der Einrichtung sehr verhalten sein kann und man vielleicht einige Tage, vielleicht Wochen oder noch länger benötigt, um überhaupt herauszubekommen, Mensch, das ist aber ein Plattdeutscher, den können wir vielleicht ganz anders begegnen. Selbiges gilt für alle anderen Sprachen natürlich oder Dialekte.
Da wollte ich gern nachhaken, für wie übertragbar hältst du dann solche Überlegungen und auch zum Beispiel Angebote, die ihr ja entwickelt, auf andere, ich bleibe jetzt einfach mal bei Dialekten innerhalb von Deutschland. Also wenn wir zum Beispiel auf, weiß ich nicht, Alemannisch, Sächsisch, Schwäbisch und so weiter schauen, das sind ja alles sehr starke Dialekte. Würdest du da eine uneingeschränkte Parallele ziehen oder würdest du Abstufungen machen in der Übertragbarkeit?
Nein, ich würde keine Abstufungen machen. Also ich halte es durchaus für möglich und wir wollen eigentlich auch damit Nachahmer finden in anderen Regional- und Minderheitensprachen beziehungsweise Minderheitensprachen. Das Niederdeutsche ist ja die Regionalsprache und die anderen sind die Minderheitensprachen. Wir freuen uns, wenn wir Nachahmer finden, die vielleicht ein ähnliches Modell entwickeln und sagen, wir machen jetzt ein alemannisches Pflegeheim oder dergleichen mehr. Da werden sicherlich andere Maßstäbe und Kriterien gelten, logischerweise, weil die Sprechergruppe möglicherweise kleiner ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber da fällt mir ein, es gibt auch ein sorbisches Pflegeheim zum Beispiel. Also das gibt es auch. Das fällt mir dabei gerade ein, ja.
Wenn wir auf der Theorieebene bleiben, die wir gerade angeschnitten hatten, dann kommt ja noch ein weiteres Phänomen hinzu, dass wir es nicht nur mit einer Muttersprache als Minderheitensprache haben, sondern in der Regel im Setting Pflege haben wir es ja auch mit einer intergenerationalen Kommunikation zu tun, in der potenziell ja das Platt nochmal eine zusätzliche, ich sag mal, Barriere einbaut, beziehungsweise als Referenz für, ich bin mit Platt aufgewachsen, als es noch gängiger war, dass es automatisch ein Faktor setzt, alt versus jung. Würdest du dem beistimmen oder inwieweit spielen solche theoretischen Überlegungen in eurer Arbeit eine Rolle?
Das ist eine gerontologische Erkenntnis in gewisser Weise, dass man auch beobachtet, die Sprache altert auch. Also nicht nur die Sprecher, sondern die Sprache. Und das erkennt man natürlich bei der Regionalsprache Niederdeutsch ganz gut, weil die Sprecherzahlen zumindest beim Status quo bleiben und lange auch zurückgegangen sind. Also die Sprache altert und mit ihr auch die Sprecher logischerweise. Insofern hast du da vollkommen recht. Ich möchte dem mal aus unserer Praxis entgegnen. Also für diesen potenziellen Generationenkonflikt, der sich dadurch entwickeln könnte, zu begegnen, machen wir gerade diese Webseminare. Was wir beobachten, und das ist vielleicht das, was man dann dazu sagen sollte, dass die Aufgeschlossenheit gegenüber dem Spracherwerb der niederdeutschen Sprache jetzt immer aus unserer Warte betrachtet, sehr groß ist. Also wir merken, wir spüren das, wir sehen das auch. Also es gibt auch in den sozialen Medien immer mehr Initiativen und auch Influencer oder solche, die es werden möchten, die sich dezidiert mit der plattdeutschen Sprache auseinandersetzen. Also es ist auch in den jüngeren Altersklassen eine Aufgeschlossenheit erkennbar und eine große Aufgeschlossenheit. Und ich habe das Gefühl, es ist im Kommen, vielleicht auch wieder, weil ich beobachte auch, was heißt ich beobachte? Also wir beobachten, dass in den 70er, 80er Jahren, vielleicht auch vorher, und das haben mir meine Eltern, die mir das vermittelt haben, auch immer erzählt, dass es eine Zeit lang gab, wo es verpönt war, weil man dachte, okay, das ist jetzt eine, ja, ich will es nicht so abfällig sagen, aber eine Bauernsprache. So, ne? Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Aber und dadurch kam das ein bisschen in Verruf, also in den 60er, 70er, 80er, vielleicht auch 50er, da bin ich mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall Mitte des 20. Jahrhunderts bis Ende. Ja, das hat sich jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen ins Gegenteil gewandelt.
Du hast ja gerade von Generationen gesprochen, Jan. Und unser Podcast dreht sich ja auch darum, dass wir möglichst neue Generationen von Gerontologinnen und Gerontologen erreichen möchten. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, bei dieser Sprachvermittlung und dem hohen Interesse, was du ja auch geschildert hast daran, inwieweit kann man denn sowas gewinnbringend auch in einen zum Beispiel sozialpflegewissenschaftlichen Studiengang, um es jetzt nicht mehr auf Gerontologie zu begrenzen, mit unterbringen? Und macht das überhaupt Sinn?
Also ich finde, dass linguistische Elemente durchaus ihre Berechtigung haben, in den Curricula oder Modulbeschreibungen aufzutauchen. Also auch gerade bei sozialwissenschaftlichen Fächern, die einen sehr starken Klienten- oder Dienstleistungsbezug haben. Gerade da, ne? Also da finde ich sprachliche Elemente schon sehr wichtig, weil es hat ja auch irgendwas mit Service zu tun, wie ich meinen Klienten oder meinen Kunden oder wie auch immer ich sie benennen möchte, begegne. Und da finde ich schon, dass linguistische Elemente, man muss jetzt nicht irgendwie die große Syntax neu erfinden oder sowas, aber Kommunikationsverhalten und praktische Kommunikation, vielleicht semantische Elemente, finde ich, sind durchaus gewinnbringend einsetzbar. Davon bin ich überzeugt.
Ja, das passt ganz gut zu dem, was mir neulich ein Handwerker gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, als er damals die Meisterschule gemacht hat, hat sein Meister ihm beigebracht, wer eine meisterliche Ausbildung macht, muss auch meisterlich sprechen. Ist ja vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung zu dem, was du gerade gesagt hast, ne?
Ja.
Tobi, du wolltest auch was sagen.
Ich wollte jetzt gern von der Theorieebene ein bisschen wieder wegkommen und in die Praxis gehen. Und dann greife ich einfach dein Beispiel auf, Flo, und gebe es an dich, Jan, weiter. Was heißt es denn dann eigentlich, meisterlich zu sprechen? Also wenn wir eben uns diese Situation vergegenwärtigen, ältere Menschen in einer Pflegeeinrichtung mit einer Minderheitensprache als muttersprachlichem Hintergrund, wie mache ich es denn jetzt richtig? Also nicht, dass du natürlich einen Gesamtentwurf jetzt hier in 3 Minuten darlegen musst, aber hast du Tipps, wie man gut vorgehen kann, wie vielleicht auch beispielsweise im Schwäbischen oder so, wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, Mensch, ich würde hier gern ein paar erste Schritte in so eine Richtung unternehmen. Was würdest du diesen Personen empfehlen?
Ja, ich denke, dass im Schwäbischen bin ich logischerweise nicht so fit, Tobi, aber im Niederdeutschen auf jeden Fall, denke ich, sind sehr, sehr simple und niedrigschwellige Basics schon von Vorteil. Zum Beispiel, nachdem man an die Tür geklopft hat und das Zimmer betreten hat, wenn wir jetzt mal von der stationären Einrichtung ausgehen und guten Morgen, Frau Mustermann, wo geht ihr oder van Dage, wo geht ihr oder Hüt? Und diese wirklich ganz banalen, möglicherweise auch trivialen Floskeln anwendet und die einsetzt, beispielsweise in der Morgenpflege. Mhm. Ne? Also da gibt es ja auch standardisierte Abläufe. Und das kann man auch ganz gut als Begleitkommunikation, eine, ich sag mal, Kommunikation au trottoir gut einbringen dann. Also es sind wirklich diese Floskeln, Tobi, ne? Also darum ging es mir jetzt, dass man wirklich guten Morgen, hallo, wo geht ihr dat, wo geht sie dat, und welche Varianten es nicht alles gibt. Also da über diesen Floskelansatz, nenne ich ihn jetzt mal ein bisschen platt, könnte man auf jeden Fall schon eine ganze Menge gewinnen und da sehe ich auch wirklich den praktischen Nutzen. Auch gerade bei solchen, die vielleicht muttersprachlich, also bei solchen Pflegekräften und Betreuungskräften, die muttersprachlich halt nicht so bewandert sind.
Jan, eine Frage, die ich dir noch stellen wollte, ist die nach der Übertragbarkeit von Erkenntnissen und auch so Empfehlungen, die du ja gerade aussprichst, auf andere Sprachen und jetzt nicht so sehr Minderheitensprachen, sondern ich denke an große Migrantengruppen in Deutschland, beispielsweise Menschen, die einen polnischen oder einen türkischen Sprachhintergrund haben. Inwieweit würdest du da nach deiner Einschätzung eine Übertragbarkeit sehen?
Also das ist eigentlich eine schwierige Frage. Ich glaube allerdings schon, dass es auf eine gewisse Art und Weise übertragbar ist. Wir haben ja eine Vielfalt von Personen mit unterschiedlichem sprachlichem Erfahrungshorizont in den Pflegeeinrichtungen und auch denen muss begegnet werden. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Plattdeutschen in den norddeutschen Pflegeeinrichtungen das Nonplusultra sind. Wir haben auch genügend Leute, die Arabisch sprechen oder andere Sprachen und auch denen muss dann natürlich adäquat und vor allen Dingen zielgruppengerecht begegnet werden. Also ich denke, wenn man das jetzt auf den Kontext der Pflege überträgt, hat es ja auch irgendwo was mit diversitäts- und kultursensibler Pflege zu tun. Ne? Und in diesem Paradigma, in diesem Forschungsbereich, wie auch immer man das nennen möchte, bewegen wir uns da ja. Also wie kann kultursensible, diversitätssensible Pflege auf der Ebene der muttersprachlichen Begegnung gelingen? So, und da sind wir natürlich beim Niederdeutschen sehr angedockt, aber in anderen Bereichen gilt das natürlich genauso. Nur da, inwiefern die Übertragbarkeit da gegeben ist, das vermag ich hier nicht zu beurteilen.
Dann habe ich noch eine andere Frage aus der Praxis. Du hast ja selber in 2 verschiedenen Einrichtungen gearbeitet, auch in einer Leitungsebene. Du kennst viele Personen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Wir wissen, dass Fachpflegekräfte, sowieso schon, ich sag mal, einen sehr hohen Arbeitseinsatz leisten und man sehr viel verlangt von Pflegekräften und eigentlich auch immer noch mal ein bisschen drauf tut. Die Pflegekraft soll doch einfühlsam sein und soll natürlich sich genug Zeit nehmen, aber gleichzeitig zeiteffizient sein und so weiter. Also wir kennen auch diese Spannungsverhältnisse, in denen sich Pflegekräfte bewegen. Inwieweit würdest du es einschätzen, ist es überhaupt zumutbar, jetzt zu sagen, bitte lernen Sie in Ihrer Freizeit doch noch mal, machen Sie nochmal einen Sprachkurs, um für Ihre Arbeit da sich weiter fortzubilden. Inwieweit würdest du das Pflegekräften, wenn du Einrichtungsleitung wärst, zumuten?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass jetzt mit dem Einsetzen der Corona-Pandemie die Bereitschaft und das Interesse sich für plattdeutsche Kurse anzumelden, natürlich ein bisschen zurückgegangen ist, weil einfach andere Prioritäten im Vordergrund stehen. Mhm. Grundsätzlich notieren wir allerdings in unserer alltäglichen Arbeit schon ein gewisses intrinsisches Interesse von den Pflegeeinrichtungen her. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass die Pflegekräfte dahin gezwungen werden. Also es ist häufig eher so, dass die Pflegekräfte von sich aus merken, ich habe ein plattdeutsches Gegenüber, ja, also aus dem Niederdeutschen wieder, dem möchte ich gerne adäquat begegnen können. Und dann, dasselbe mag für andere Sprachen übrigens gelten, um auf die vorherige Frage zurückzukommen. Wenn ich als Pflegekraft oder als Betreuungskraft spüre, da sitzt mir ein anderssprachiges Gegenüber, ja, gegenüber und möchte gerne anders angesprochen werden oder es könnte vielleicht was bringen, wenn man es anders anspricht, dann merkt man auch seitens der Pflegekräfte ein gewisses Interesse. Es ist natürlich so, nicht jede Pflegekraft hat die Zeit, ne? Das Budget ist wirklich begrenzt, das wissen wir, aber die grundsätzliche Bereitschaft, sich zum Beispiel für einen Sprachkurs anzumelden, ich nenne, das ist ja ganz banal auch irgendwo, es ist ein Sprachkurs, ne? Die ist ja schon da, weil gerade die Pflegekräfte, gerade die Betreuungskräfte merken das ja, was sie damit für Zugänge legen können, wenn sie den pflegebedürftigen Menschen auf einer sprachlichen Ebene entgegenkommen. Also es ist eine motivationale Frage natürlich irgendwo. Da beobachten wir in der Praxis durchaus ein großes Interesse, zumindest was das Niederdeutsche angeht.
Ja, ich habe mich zwischendurch gefragt, gerade wenn es ja in der Praxis offensichtlich auch eine Nachfrage gibt, die jetzt natürlich unter den Corona-Bedingungen auch schwankt, ist dir denn bekannt, ob es auch spezielle Förderprogramme gibt zum Beispiel, die sich eben dieser kultursensiblen und dann eben mit dieser speziellen Komponente der Sprache auch widmen, also dass zum Beispiel Hochschulen oder Pflegefachschulen gemeinsam mit Einrichtungen kooperieren können und sich solche Kurse dann auch entsprechend erstatten lassen können. Ist dir da sowas bekannt? Gibt es sowas?
Also bekannt ist es mir konkret nicht, allerdings denke ich schon und da wäre ich auch sehr zuversichtlich bei möglichen Drittmitteleinwerbungen, das einfach mal drauf ankommen zu lassen. Also ich denke schon, dass wenn man das, ja, es sind ja Drittmittelanträge, wenn du so willst, oder Fördermittelanträge. Und ich denke, wenn du auf diesen Zug aufspringst und auf diese, so einer entsprechenden Argumentation arbeitest, wirst du das auch erfolgreich durchbringen können. Also es ist ja nun wirklich so, dass du mit diesen sprachlichen Dingen auch einfach den Zugang legst zu deinem Gegenüber in der Pflege. Es ist mir nicht bekannt, Flo, nein. Aber ich denke, wenn man sich an die Arbeit machen möchte, einen solchen Förderantrag zu schreiben, dann denke ich schon, kann das sehr erfolgreich enden.
Ist ja auch eine Frage oder eine Angelegenheit, die man durchaus digital gerade realisieren kann. Du hast ja vorhin selber gesagt, du hältst auch Webinare zu dem Thema oder hast ein Webinar zu dem Thema schon gehalten. Ja. Also ich glaube, das ließe sich ja tatsächlich auch für die Praxis recht ressourcenschonend auch umsetzen, mit bestimmt auch guten Lernerfolgen.
Sicherlich. Also man merkt schon so ein bisschen, wenn ich da nochmal einwenden darf, dass so eine generelle Präferenz für Präsenzveranstaltungen irgendwie dominiert. So, ich möchte die Mentalität da mal so ein bisschen unterstellen, dass Präsenz irgendwie was Schöneres ist, aber das geht uns ja auch so. Ich wäre ja heute auch gerne in Freiburg oder Heidelberg gewesen. Aber ich denke auch so für die Zukunft, so ein hybrider Zustand, wo man mit digitalen Angeboten und mit Präsenzangeboten arbeitet, das denke ich, wird auch in Zukunft die Lösung sein und im Grunde wird ja im Moment alles so ein bisschen in die Digitalisierung hineingepresst, wenn man das so will. Warum sollte das nicht auch für Lehren und Lernen oder für Lernen gelten? Also das denke ich auch in der Pflege.
Wenn wir schon beim Thema Lernen sind, hättest du während des Studiums gedacht, mal an einem Zentrum für niederdeutsche Sprache zu landen?
Nein, nein. Definitiv nicht. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber es ist so, dass die Stelle jetzt wirklich einerseits meine Qualifikation bedient. Als Gerontologe bearbeite ich den pflegerischen Bereich und ein tiefes Interesse und eine Leidenschaft für sprachliche Aspekte, vor allen Dingen aber meine Muttersprache. Also ich verbinde wirklich meine muttersprachliche Herkunft mit meiner Qualifikation. Also das habe ich mir nicht träumen lassen. Ich bin sehr glücklich über diese Fügung. Ja, und das habe ich aber im Studium nicht so auf der Kette gehabt, das muss ich zugeben.
Ich finde, das ist ja, und das macht dich auch als Gast nochmal zu einem ganz besonderen Beispiel auch, um aufzuzeigen, wie breit eigentlich das Feld sein kann, in dem Gerontologinnen und Gerontologen auch tätig werden. Jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast gesagt, na klar, deine deine gerontologische Vorbildung prädestiniert dich für diesen Themenbereich Pflege, Pflegeeinrichtungen. Wie würdest du denn einschätzen, inwieweit oder welche Aspekte der gerontologischen Ausbildung dir grundsätzlich helfen in deiner jetzigen Tätigkeit und was dir vielleicht auch noch fehlt oder was du dir im Nachhinein noch aufschaffen musstest, um eben dein jetziges Berufsfeld auszufüllen?
Also witzigerweise waren das Statistik-Sachen. Also es war Statistik, es war ein bisschen empirische Sozialforschung, man mag es kaum glauben. Aber,
herzlichen Gruß an Herrn Kühnemund an dieser Stelle.
Genau, liebe Grüße. Ich habe zum Beispiel mal eine grobe Sprachstandserhebung unter den Pflegebedürftigen in den norddeutschen Pflegeeinrichtungen in unseren Geberländern gemacht. Mhm. Ich habe die Zahlen da gerade nicht parat, um ehrlich zu sein. Aber da war das schon irgendwie relativ hilfreich, diese Statistiken nebeneinander zu legen und zu übertragen. Ne? Diese Modelle habe ich natürlich jetzt im Büro liegen. Wollen wir ja auch nicht vertiefen, glaube ich. So diese anderen inhaltlichen Sachen kommen gar nicht so zur Geltung. Aber Tobi, wir hatten ein Germanistikmodul, du erinnerst dich?
Ich erinnere in der freien Spitze, ja.
Ja, genau. Ob das jetzt hilfreich oder zuträglich für die jetzige Arbeit war, das weiß ich nicht. Aber eigentlich ist das eine gute Frage. Also angewendet habe ich tatsächlich statistische Elemente letztes Jahr mal.
Und vielleicht noch, ich meine, die Zielgruppe unseres Podcasts umfasst ja auch Studierende der Gerontologie. Besteht denn die Möglichkeit, bei euch grundsätzlich ein Praktikum zu machen? Und Anschlussfrage, würdest du Studierenden empfehlen, auch mal in so eine originär eher fachfremde Richtung zu gehen?
Ja, also die Frage zieht ja so ein bisschen auf den Quereinstieg ab, den man sich vielleicht auch ein bisschen erlauben sollte. Genau, mal. Ne? Also vielleicht mal auch den eigenen Horizont dazu erweitern. Also ich denke schon, dass es sich lohnen kann, auch mal in möglicherweise oder vorgeblich augenscheinlich fachfremde Gebiete reinzuschnuppern, Mann, weil du immer diesen Bezug zu deiner Herkunftsdisziplin finden wirst. Irgendwo wird er sein, gerade bei Gerontologie. Also wir werden alle alt. Und irgendwo spielt das Alter oder die Generation oder die generationellen Konflikte oder was weiß ich, wird immer eine Rolle spielen. Und wenn es Stereotypen sind, also das Altersstereotypen, man findet immer irgendwo alles wieder. Und ich glaube auch, dass der klassische Gerontologie-Werdegang nicht unbedingt in einer Heimleitung oder mit einer anschließenden Pflegeausbildung ausgehen muss. Also da ja, mag ich dann vielleicht auch als Beispiel dienen, das weiß ich jetzt nicht, aber
Wenn du einen Wunsch frei hättest, beziehungsweise ich offeriere jetzt einfach einen offenen Wunsch, was würde dich denn für eine unserer nächsten Folgen interessieren für ein Thema? Hast du da eine Richtung?
Nein, da gibt es viel.
Darfst auch gerne mehrere sagen. Wir haben Platz im Jahr.
Thematisch würde ich mich freuen, wenn ihr euch nochmal mit ethischen Fragen rund ums Altwerden und Altsein befasst. Also das würde mich freuen. Und falls es noch drin sitzt und je nachdem, wie die Lage sich entwickelt, vielleicht auch nochmal so Fragen zur Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Altenhilfe. Aber ethische Fragen in der Altenhilfe, in der Gerontologie, das wäre auch nochmal was Spannendes, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass man da auch noch gute Sprecher für findet.
Jan, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir für die Teilnahme auch an dieser Folge. Ich freue mich persönlich auch sehr, einen Gast gehabt zu haben, der nochmal das Themenfeld der Gerontologie deutlich weitermacht. In der Tat hast du mir auch so ein bisschen das Plattdeutsch schmackhaft gemacht. Vielleicht sehen wir uns ja mal in einem Sprachkurs. Bis dahin, einen schönen Abend.
Ich bedanke mich auch. Danke.
Mehr Informationen zum Podcast und unseren Themen finden sich in den Shownotes sowie unter dggg-online.de oder knowledge.de. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Fragen und Anregungen erreichen uns unter info@knowledge.de. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.